Also, an was muss ich nochmal alles denken? Ich soll Vulkanasche vor dem Verzehr abwaschen, Gemüse nicht in die Turbinen fliegen lassen, S-Bahnen abschalten und bei den Atomkraftwerken längere Fahrzeiten einplanen. Puh.
Fritz.
Und das hört man.
Komport Nummer 266, Ausstieg 2022. Hallo und herzlich willkommen zum 266. Komport, den ich am heutigen Freitag, dem 3. Juni 2011 aufgenommen habe, gerade 10.11 Uhr. Das Intro habe ich aus der Fritz-Jingle-Kiste geklaut. Wenn die da schon CC-lizenzierte Jingles rumliegen lassen. Ja, also Vulkanasche muss man abwaschen und so weiter. Passt irgendwie sogar. So, und ansonsten gibt es hier aber wieder die übliche Dreiteilung. Zwei Teile Politik inklusive der großen Atomecke in Teil 1. Ein Teil Tech, Space inklusive einer Shuttle-Landung in Teil 3. Und nachdem das Wetter heute so super sonnig war und der Park so leer, habe ich beschlossen, dass ich einfach heute mal wieder im Park aufnehme. Nicht, dass ich irgendwie auf ein Auto warten würde, aber wenn es sonnig ist, darf ich auch einfach mal so im Park aufnehmen. So, und was ihr euch jetzt hier am Stück anhören könnt, wenn ihr einfach weiterhört, ist dann Teil 3, die Technik-Ecke für diese Woche, in der ich erstmal verstaut habe eine ganze Reihe Fanboy-Meldungen, die alle auf eine WWDC-Keynote hinlaufen. Und dann nicht alle. Ein paar Mafia-Meldungen, neuen Rekord vom LHC, ein paar Space-Meldungen, STS 134 ist fertig, 135 ist auf dem Pad angekommen und mehr. 19 Grad, partly sunniger. Naja, also die paar Wölkchen zählen nicht. Milde Grüße. Die 19 Grad fühlen sich jetzt wie 19 oder 20 Grad an. Und der Wind macht irgendwas zwischen 7 und 20 km/h aus Richtung North. Wo auch immer North ist. Ja, so. Und nachdem das heute so sonnig ist, habe ich mir jetzt gerade mal einen Haufen Schatten gesucht, wo ich mich drinnen verstecke. Weil ich schon festgestellt habe, in der Sonne wird es mir dann doch irgendwie langsam etwas warm. Aber ja. So, da bin ich dann jedenfalls wieder. Mit den Technikmeldungen, die mir da so in die Finger gefallen sind. Als wir da hätten ein paar Fanboy-Nachrichten. Apple will ankündigen. Und zwar sieht es danach aus, dass Apples iPhone-PR-Team in Großbritannien auch Journalisten angefragt hat, ob sie denn auch Richtung WWDC nächste Woche, also nächsten Montag, fahren wollen würden, weil es gäbe da bestimmt etwas Interessantes. Wink, wink, nudge, nudge. Und da gab es auch irgendwie, also nicht nur aus Großbritannien, sondern auch von woanders noch Meldungen. Und schreibt der Grudemer, my spidey sense says it's true that Apple PR is spreading word that it'll be worth for journalists to attend the WWDC keynote. Something is up. I truly have no idea what, though. And I think it's far from an obvious conclusion that the only such announcement could be a new iPhone. Also, Gruber meint, sein Spider-Man-Spezial-Supersinn würde ihm sagen, da ist irgendwas im Gange. Aber er weiß nicht was. Und wenn Apple schon explizit Journalisten darauf hinweist, dass sie doch bitte kommen mögen, dann wird irgendwas angekündigt werden, von dem zumindest Apple meint, dass es wert ist, wenn ganz viele Journalisten das vor Ort mitbekommen. Aber ja, und die offensichtliche Schlussfolgerung, dass es sich dabei um ein neues iPhone handeln müsste, die findet er nicht so offensichtlich und schon gar nicht so zutreffend. Ja, weil es ist ja bekannt, Apple hatte vorher wohl verbreiten lassen, nein, also ein neues iPhone würden sie jetzt nicht ankündigen. Was dann die Frage aufwirft, was kann denn dann Spannendes kommen, wenn es kein iPhone ist? Also was schon bekannt ist, nachdem da inzwischen auch Schilder fotografiert wurden, dass also das nächste Mac-Betriebssystem Lion angekündigt werden dürfte, iOS 5 dürfte angekündigt werden und bum, 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 bum. Ja, und das nächste, das habe ich hier in einer eigenen Meldung verpackt. Also ja, da kommt noch was. So, und die einfachste Erklärung, die Gruber hat, Apple glaubt, der neue Kram in iOS 5 wäre so gut, dass es von alleine schon Nachrichten wert hätte. Gut, wirft dann noch die Frage auf, wann kommt es denn? Also das nächste iPhone-Betriebssystem, iPad-Betriebssystem. Und, also plus die Frage, was enthält es denn? Aber hey, das werden wir alles bei der Keynote beantwortet bekommen. Wenn diese Datei hier im Feed auftaucht, gar nicht mehr so lange hin ist. Aber hey, abwarten. So, dann Gerüchte kücht es. Eine Seite, Marco Takara, behauptet, dass Apple an einem A5 gepowerten MacBook Air rumexperimentieren würde, mit dem Ding rumspielen wollen würde. Also zu gut Deutsch, da eine ARM-CPU reingehämmert hätte. Wo sich mir irgendwie die Frage aufdrängt, wozu das? Das verstehe ich genauso wenig wie irgendwie Windows auf einer ARM-CPU. Leuchtet mir nicht ein. Das ist nichts, wo ich jetzt sagen würde, ja, das macht aus einem offensichtlichen Grund Sinn. Weil bei Windows kann man ja immer noch argumentieren, ja, die wollen ja irgendwann mal touch-kompatibel werden. Da haben sie ja jetzt auch irgendwie Windows 8 groß vorgestellt, was irgendwie ein Windows 7 alias 6.1 mit irgendwie einer neuen O-Grafikoberfläche ist. Huibu. So, beim Mac macht es allerdings irgendwie für mich keinen Sinn zu sagen, ja, wir hauen da eine A5-CPU drunter, weil, also, okay, ein CPU-Wechsel, da ist der Mac eher noch geeignet für, weil die ganze Infrastruktur von verschiedenen CPU-Architekturen unterstützen, das ist ja zu seligen Zeiten, als dann von der Power-CPU weggegangen wurde, haben die Umstellung ja schon mal und entsprechend, ja, das ist noch gar nicht so lange her. Gerüchten zufolge soll allerdings Lion Rosetta dann endlich begraben. Also eben die Unterstützung für Power-PC-Programmer. Von daher, die Frage, die sich mir halt aufdrängt, ist, was hat man davon, irgendwie ein MacBook Air mit einem A5, also mit einem ARM-Prozessor zu versehen? Ist der so viel effizienter? Ich weiß es nicht. Ja, also weil die nächste Stufe Gerüchteküche ist ja jetzt eigentlich, dass Intel irgendwie ganz großartige neue CPUs vorgestellt hat und die demnächst in MacBook Airs einziehen würden. So, da macht es keinen Sinn, dann schon mal mit einem ARM rum zu experimentieren. Andererseits, keine Ahnung, vielleicht ist das Ding 5 Jahre in der Zukunft. Also, aber hey. Und da warten wir einfach mal ab. Also plus, wo halt jeder mit rechnet, dass die Thunderbolt-Technologie, also der ganz tolle neue High-Speed-Super-Duper-Anschluss eben ins MacBook Air auch noch mit einzieht, weil ist logisch, MacBook Air ist jetzt irgendwie das eines der Geräte, wo es Sinn machen könnte, einen High-Speed-Anschluss unterzubringen, wo kein High-Speed-Anschluss dran ist. Von daher, ja. Und dann gibt es ein iOS 5-Gerücht. Das hat MG Siegler bei TechCrunch ganz hinten in einem Artikel versteckt und trotzdem sind alle auf diesen Satz aufgesprungen. Ich ja auch. The other big news for iOS 5 and yes, I've completely buried the lead here. Thanks for reading. 2 things, completely revamped notifications and widgets. Also der sagt, im nächsten iPhone- und iPad-Betriebssystem, da gäbe es Widgets und ganz komplett neu gemachte Notifikationen. Gut, Notifications, da jammern wir, die wir so eine Geräte benutzen, ja schon länger dran herum, dass die Notifications, die es da gibt, einfach mal nicht so richtig hip sind. Genau genommen ziemliche Scheiße. Und insbesondere verglichen mit dem, was die Marktbegleiter, also insbesondere Androiden-Geräte liefern, kann man ja sich da mal angucken, so könnte es sein. Das ist ganz töffelig. Sowas in der Richtung hätten wir auch gerne. So, und Also da meint NG Siegler, ja, für die nächste iPhone-Betriebssystem-Version, da käme sowas. Und irgendwie Widgets, was immer Widgets denn nun genau heißt und wie auch immer das dann am Ende funktionieren mag und was man denn dann alles können mag. 10.30 Uhr. So, dann hat OS X 10.6.8 vorgelöft. Da gibt es nämlich einen aktuellen Entwicklerbild 10K531 von macOS X 10.6.8, wo ein durchaus interessanter Beipackzettel beiliegt, wie FSCK-Log Leo schreibt, so identifiziert und entfernt die nächste und voraussichtlich letzte Version von Snow Leopard nicht nur bekannte Varianten der Mac Defender Scareware, sondern verbessert auch den Mac App Store, um den eigenen Mac auf das Upgrade zu macOS X 10.7 Lion vorzubereiten. Da Apple den Mac App Store bereits für den Vertrieb der Lion-Entwicklerversion nutzte, ist nicht weiter verwunderlich, dass auch die finale Fassung darüber angeboten wird. Preis natürlich noch offen. Logischerweise. ist anzunehmen, es gibt da eine Plattform, über die Anwendungen verteilt werden können, über die für Entwickler jetzt die Entwicklerversionen verteilt werden, dass da dann auch eine finale Version drüber verteilt werden kann. Ja, also das andere Problem wäre sonst gewesen, ja, wie kriege ich auf dem MacBook Air so ein Update drauf genagelt? Ja, also 10.6 gibt es per USB-Snubbel. So ein USB-Dongle-Ding, was man da in einen USB-Port reinschieben kann und dann spielt das einen auf Laufwerk. Ja, oh. Aber hey, und die Frage, ob es das auch in Stick- oder Disk-Form geben wird, dürfte ebenfalls sehr kurz vor seiner Veröffentlichung stehen. Und 10.6.8 dürfte sehr kurz vor seiner Veröffentlichung stehen und Stick oder Disk für 10.7 ist halt im Moment unbekannt. Da sind mir auch noch keine Gerüchte über den Weg gelaufen. Nicht, dass das irgendwie nicht Mac-Benutzer akut interessieren würde. Guck mal, hier um die Ecke steht ein Hund. Aber hey. Und 10.6.8 dürfte also irgendwann demnächst rauskommen. Ah, stehe ich hier, kommt ein Hund und kommt auf mich zugelaufen. Ich habe aber nichts für dich zu futtern. Du brauchst gar nicht so gierig gucken. Und also für den Mac Defender Quatsch, da ist inzwischen auch schon ein Sicherheitsupdate rausgekommen. Ja, gut, solange der Hund hinter mir bleibt, ist mir das egal. Mit dem der Malware-Schutz im Mac-Betriebssystem aufgebaut wird und eine Aktualisierung sich alle 24 Stunden aus dem Netz holen kann. So, weil Mac Defender ist jetzt der erste richtig große Virus für den Mac. Der allerdings irgendwie, wie war das so, Scareware-mäßig, ploppt dann irgendwie, wenn man sich das Ding runterlädt, installiert, ausführt, in den ersten paar Fassungen auch noch mit Root-Passwort versehen. Und wenn das dann läuft, dann ploppt das erst irgendwelche Pornoseiten auf und dann ploppt es eine Warnung auf, Ihr Rechner hat einen Virus, klicken Sie hier, um irgendwas runterzuladen. Ja, die Leute, die auf sowas klicken könnten, das sind aber Leute, die von anderen Plattformen gewohnt sind, ständig mit Virenwarnungen bombardiert werden zu können. So, welche anderen Plattformen fallen mir denn da spontan ein, wo Virenwarnungen in Unmengen rumliegen könnten? Fängt mit W an und hört mit Windows auf. Weiß auch nicht. Schon für meinen Linux würde ich eine Virenwarnung nicht glauben. Aber hey. Also ja. So, dann Samgegen. Apple hatte verklagt ja Samsung wegen irgendwie... Die ersten Samsung-Telefone, die auf den Markt kamen, kurz nachdem das iPhone erste Generation angekündigt worden war, sahen schon irgendwie ganz komisch aus. So, als hätte da jemand das iPhone genommen und oben noch ein Samsung-Logo drüber geklebt und ansonsten alles genommen. Und da hat irgendwie, ich habe den Grund dafür nicht mitgekriegt, letzte Woche irgendwann ein Gericht geurteilt, ja, Samsung muss irgendwie die nächste Generation seiner Hardware, die bereits fertig angekündigt ist und wo bis auf vielleicht ein Veröffentlichungsdatum auch schon alles fest ist, irgendwelchen Apple-Leuten mal zum Begucken geben. Und Samsung hat dann da jetzt sich aus dem Hut gezaubert, dass dann aber deren Anwälte auch die nächste Generation iPhone und die nächste Generation iPad bewundern wollen. Das ist irgendwie aus der Kategorie, naja, was immer ihr wollt, von mir aus. Inklusive der dann Verkaufsverpackung. Ich wage mal zu bezweifeln, dass die Verkaufsverpackungen für die nächste iPhone/iPad-Generation bereits fertig sind. Aber hey. Und ja. Das Popcorn-Kino vom Feinsten, meint Pfeffer. Bei Apple-Meldungen zitiere ich Pfeffer ja nur äußerst selten, aber an der Stelle hat er mal recht. Ausnahmshalber. So, dann gab es eine Keynote-Ankündigung am Dienstag, dass nämlich Apple-CEO Steve Jobs and a team of Apple Executives will kick off the company's annual Worldwide Developers Conference with a keynote address on Monday, June 6th at 10 a.m. Oder anders ausgedrückt, die Keynote, letzte Woche war es ja noch ein Gerücht aus dem letzten Jahr, 7. Juni, 19 Uhr hiesiger Zeit, 10 Uhr dortiger Zeit. Ja, den Termin weiß ich auch nur deswegen, weil ich den Tag woanders verbracht habe. We call it Retina Display. Aber ja, jetzt ist es offiziell. Apple wird die Keynote am 6. Juni mit Steve Jobs und einem Team von Apple-Leuten halten. Wenn da Steve Jobs groß angekündigt ist, ist davon auszugehen, dass Steve Jobs auch dabei ist. Wenn Steve Jobs dabei ist, darf man annehmen, dass es etwas Größeres sein könnte. Na, weil auch schon beim iPad 2 hat sich Steve ja nicht nehmen lassen, die Ankündigung selbst zu übernehmen. Und von daher Ja, Steve mag ja seinen Medical Leave of Absence mit ohne Zeitangabe haben, aber solange er bei irgendwelchen Keynotes noch vorne auf der Bühne rumturnt, kann es ihm zumindest nicht so dreckig gehen, dass er nicht auf einer Bühne rumturnen kann. Was ja dann wieder ein gutes Zeichen ist. Für Apple-Fanboys wie mich. Und zwar haben sie dann angekündigt, dass sie enthüllen werden ihre nächste Generation Software Lion, the 8th major release of Mac OS X, iOS 5, the next version of Apple's advanced mobile operating system, which powers the iPad, iPhone and iPod Touch, and iCloud, Apple's upcoming cloud services offering. So, oder anders ausgedrückt, sie werden ankündigen den Löwen. Ja, gut, nicht weiter überraschend, die nächste Mac-Betriebssystemversion ist schließlich für Mitte dieses Jahres angekündigt. Sie werden ankündigen iOS 5. Auch das nicht wirklich weiter überraschend, wo sie doch bisher jedes Jahr, gut, nicht unbedingt erst im Juni, aber bisher jedes Jahr eine neue iPhone/iPad/iPod-Touch-Betriebssystemversion auf den Markt gebracht haben. Und sie werden ankündigen iCloud. Da wiederum hat noch niemand mit gerechnet. Also irgendwie irgendwas für die Wolke. Cloud Storage, blablabla. Was immer das dann können soll und was immer es dann kosten soll. Die Gerüchte, was es denn kosten würde und wann man es denn kostenlos bekäme. Und bla und Fasel, die sprießen auch gerade ins Kraut. Finde ich alles irgendwie putzig. Und was es denn alles beinhalten würde und wann man denn Musik kostenlos da bekäme und was weiß ich nicht. Finde ich halt einfach schlicht und ergreifend deswegen putzig. Weil es ist noch nicht mal mehr das Produkt als solches angekündigt. Sich da über das Pricing schon Gedanken zu machen, ist ein bisschen früh aus meiner Sicht. Aber hey. Was man jetzt vielleicht nicht mehr tun sollte, wenn man jetzt noch irgendwie einen Mobile-Me-Account bezahlt, da jetzt eine Jahresverlängerung kaufen. Könnte eventuell eine schlechte Idee sein, weil man eventuell da nicht alles davon haben könnte. Meint der Gruber, das ist ein bisschen ungewöhnlich für Apple, dass sie im Vorhinein so genau darlegen, was denn eine Keynote alles beinhalten wird und vor allen Dingen auch einen neuen Produktnamen zu nennen. Also, das ist die erste Bestätigung, dass sie iCloud tatsächlich haben. Stückchen später kamen dann Leute und haben gesagt, ja, den Markennamen iCloud hat sich Apple registriert, die Domain iCloud.com gehört Apple. Also dieses Mal gehören die Domains Apple und nicht irgendwie einer Proxy-Firma, wo man annehmen kann, dass da Apple hintersteckt, aber nicht Apple draufsteht. Und meint Gruber, naja, das könnte darum gehen, die Erwartungen entsprechend zu setzen, dass es da nämlich keine neue Hardware geben würde. Na, weil, wie gesagt, dass es kein neues iPhone gibt bei dieser WWDC-Keynote, das ist vor Monaten mal die große Gerüchteankündigung gewesen, wo Gruber meint, das wäre von Apple gekommen. Ich meine, ich weiß es nicht und ich hatte eigentlich immer noch die dumpfe Hoffnung, dass vielleicht doch ein neues iPhone rauskommen könnte, weil ich hätte gerne irgendwie ein Gerät, was das 3G ersetzen kann. Und ich hätte nichts dagegen, ein iPhone 4 als 3G-Ersatz zu verwenden, um mir dann ein iPhone, wie auch immer es dann heißen mag, 4S, 5, als neues Gerät zuzulegen. Aber hey. So. Dann gibt's die Lotpfeifen, Lotses. Die verklagen jetzt die ersten Apple-Entwickler. Finde ich irgendwie nicht nett, vor allen Dingen, weil letzte Woche ja Apple gesagt hat, hey, wir sind der Meinung, wir haben mit euch eine Lizenz, die deckt auch unsere Entwickler ab. Meint Lotus, wir sind der Meinung, wir waren aber gerade noch in Verhandlungen und nein. So, das ist nicht hübsch. Dann gibt's genau den Mac Defender Defender, ein Sicherheitsupdate 2011-003, was die in Snow Leopard enthaltene Malware-Liste xprotect.plist nicht nur um zwei Einträge für die Scareware Mac Defender, sondern kontaktiert täglich Apples Server zu einer Aktualisierung zum Schutz vor zukünftiger Schadsoftware. Mac Defender hat es dann 8 Stunden, nachdem das Sicherheitsupdate rauskam, so weit mutiert, dass er dann erstmal nicht mehr entdeckt wurde. Ja, 24 Stunden später haben dann alle Macs sich ihre Aktualisierung zwischendurch abgeholt und konnten das Ding dann wieder kennen. Huibu. Also das Katz-und-Maus-Spiel Mac Defender gegen OS X hat angefangen, wobei ich irgendwie Mac Defender immer noch nicht so gefährlich finde. Aber gut, das mag vielleicht daran liegen, dass ich das Ding noch nicht aus der Nähe gesehen habe. 10.40 Uhr haben wir übrigens. Hat hier das iPhone gerade nicht geredet oder habe ich es einfach nur überhört? Fragen wir es doch. Hast du geredet? So. Dann bist du auf jeden Fall an. So, und falls man die Aktualisierung nicht wünscht, kann man in den Systemeinstellungen unter Sicherheit da den Haken rausnehmen und dann kontaktiert der Mac auch nicht mehr alle 24 Stunden die Liste und holt sich da irgendwie ihre Definitionen. Immerhin können sie das immer noch per einer zentral gepflegten Liste handhaben, nicht so wie auf anderen Betriebssystemen. Fängt mit W an und hört mit Windows auf. Aber ja, So, dann gibt es ein iOS 5 Tweet-Rücht. MG Siegler hat zu Twitters demnächst, also da war es noch demnächst angekündigten, aber noch nicht offiziell angekündigten Foto-Hosting-Service geschrieben. We've heard from multiple sources that Twitter is likely to have a big-time partner for such a service. Apple. Specifically, we're hearing that Apple's new iOS 5 will come out with an option to share images to Twitter baked into the OS. Also MG Siegler meint, naja, also wenn Twitter da schon einen Fotoservice macht, und angeblich einen großen Partner mit dabei an Bord hat, nämlich Apple, dann könnte locker passieren, dass man bei Fotos eben so ähnlich wie man Videos auf YouTube sharen kann, dass man dann auch eine Share-with-Twitter-Option kriegen kann. Das wäre dann schon mal gar nicht so schlecht, meint der Gruber. So close to the bigger story, but yet so far. Imagine what else the system could provide if your Twitter account was a system-level service. Das wiederum klingt mir nach, da hat der Herr Gruber aber irgendwie genauere Einsichten in die neue iOS-Version. Ne, so frei nach dem Motto, ja, Fotos sharen ist ja schon gar nicht schlecht, aber du bist zwar ganz dicht an der eigentlichen großen Geschichte, aber hast sie trotzdem immer noch verfehlt. Nämlich so frei nach dem Motto, irgendwie eine Twitter-Integration, die im System viel weiter runterhängen könnte. Ein Twitter-Client von iPhone? Vom Betriebssystem? Also, keine Ahnung. Wir werden es im Zweifelsfall alles am Montag bei der Keynote erfahren. Wobei ich mir im Moment nicht sicher bin, ob ich die Keynote live verfolgen will. Die letztes Jahr, die Keynote, habe ich schließlich auch nicht live verfolgt. Und das ist eine Tradition, die man durchaus fortsetzen könnte. Aber ja. So, genau, das zu Fanboy-Nachrichten. HTC entlockt dann. Die haben nämlich angekündigt, in Bezug auf die Bootloader-Sperre eine Änderung. Und zwar hat der CEO des Unternehmens Peter Chow auf Facebook bestätigt, dass es die Bootloader nicht länger sperren wolle. HTC reagiert damit auf eine Online-Petition mit inzwischen fast 7000 Unterzeichnern. Die Sperre verhindert, dass Anwender eine alternative Android-Version aufs Smartphone spielen können. Solche Versionen sind für Bastler interessant, aber ermöglichen auch mit gewissen Einschränkungen die Installationen von neueren Android-Versionen als HTC selbst anbietet. Weitere Details, welche Geräte wie und wann von der Bootloader-Sperre befreit werden oder ob die Ankündigung gar nur für zukünftige neue Modelle gerät, verrät HTC noch nicht. Für ein ach so offenes Betriebssystem wäre doch eigentlich zu hoffen, dass es dann auch die Hardware ermöglicht, alles, was irgendwie auf der Hardware läuft, laufen zu lassen. Also macht jedenfalls keinen Sinn zu sagen, ja, hier, ihr könnt das offene Betriebssystem verwenden, aber wie, ihr verwendet irgendeine andere Software als die, die wir euch offiziell liefern. Aber hey. So, dann gibt's Microid. Nämlich Microsoft kriegt $5 für jedes HTC-Telefon, auf dem Android läuft, sagt zumindest ein Citibank-Analyst Walter Pritchard, der einen großen Report rausgelassen hat darüber, wie über Microsoft rausgelassen hat. Microsoft kriegt das Geld nämlich durch die Tatsache, dass sie da eine Patenteinigung mit HTC haben. Über irgendwelchen Intellectual Property Infringement Quark. Und Microsoft verklagt andere Androiden-Telefonhersteller und hofft auf zwischen $7.50 bis $12.50 pro Gerät. Und das heißt effektiv, dass Microsoft 5-mal so viel Geld über Android eingenommen hat als über Windows Phone 7. Das wiederum wirft die Frage auf, in was für einer Welt leben wir? Das Betriebssystem stellen sie noch nicht mal mehr selber her und machen mehr Einnahmen als mit dem Betriebssystem, was sie selber herstellen. Hallo? Ja, wir leben offensichtlich in einer Welt, wo Intellectual Property, also geistige Umnachtung, wie ich es immer so gerne nenne, mehr wert ist als selber denken. Muss ich nicht lustig finden, ne? Ich finde, das muss ich nicht lustig finden. So, Neues von der Mafia. Auch da wieder geistige Umnachtung. G8 blubbert. Die G8-Regierungen wollen sich laut ihrer Abschlusserklärung zum nun beendeten Gipfel im französischen Deauville entgegen der Forderung auf dem EG8-Forum nicht mit einer Zuschauerrolle begnügen. Sie beanspruchen einen aktiven Part in der Netzpolitik und das auch bei der Selbstverwaltung des Netzes, bei der sie bislang eher Juniorpartner sind. Die Staats- und Regierungschefs erkennen in ihrer Erklärung zum Internet aber an, dass es bei netzpolitischen Fragen nicht ohne Unternehmen und zivilgesellschaftliche Organisationen geht. Zum Datenschutz heißt es, dass die Nutzer stärker auf ihre Verantwortung aufmerksam gemacht werden müssen, wenn sie ihre persönlichen Daten ins Netz geben. Gleichzeitig müssten grenzüberschreitende Datentransfers im Rahmen bestehender Gesetze zulässig bleiben. Beim Streitthema geistige Umnachtung, geistiges Eigentum sind sich die G8-Staatschefs einig, verstärkt international zusammenarbeiten zu müssen. Der Satz gibt so keinen Sinn. Egal. Nur so könne die Verletzung von Urheberrechten, Markenrechten oder Patenten besser bekämpft werden. Die Regierungen sehen sich weiter verpflichtet, effektive Maßnahmen zu ergreifen. Auf die vielfältig geäußerten Bedenken, ein zu starker Rechtsschutz könne die Entwicklung von Innovationen hemmen, gehen die G8 nicht ein. Na, weil zum Beispiel im Softwarebereich gibt es keine Patente. Also gibt es an sich schon in den USA, aber an sich gibt es ansonsten keine Patente. Und es macht auch keinen Sinn, Patente im Softwarebereich zu haben. In einer Branche, die alle paar Jahre sich so komplett umkrempelt, macht es keinen Sinn, 20 Jahre Schutzrecht zu bekommen, weil in 20 Jahren, also ich meine, gucke ich mal kurz in die Vergangenheit, sage, vor 20 Jahren, war 1990, da waren Telefone im Zweifelsfall noch nicht mobil, beziehungsweise wenn sie mobil waren, waren sie so einen großen, schweren Koffer. Und irgendwie an Internet haben damals nur die Leute gedacht, die irgendwo in der Nähe von Universitäten tatsächlich das Internetwork-Network, wie es damals, glaube ich, noch hieß, schon kennenlernen durften. IPv4 war gerade dabei, irgendwie einigermaßen Verbreitung zu finden, ne, Standard von 1980. Und so weiter. Also 20 Jahre, das macht keinen Sinn. Ein robustes Schutzsystem sei vielmehr wesentlicher Anreiz für Innovationen. Das Patentsystem solle weiterentwickelt und verbreitet werden, heißt es in der Erklärung. Mit ihrem Bekenntnis gegen Zensur im Netz dürften die G8-Regierungschefs auf wenig Widerstand in der Netzöffentlichkeit stoßen. Inwieweit sich das auf praktische Politik auswirkt, Netzsperren sind in Europa nach wie vor ein Thema, ist eine andere Frage. Auch wie es mit dem EG8-Forum weitergeht, ließ die Abschlusserklärung aus Deauville offen. Zwar begrüßten die Staatschefs die Übung, die Entscheidung über eine Wiederholung, wollen sie aber offenbar der nächsten G8-Ratspräsidentschaft überlassen, den USA. Na super. So, am Dienstag gab es dann die Meldung vom ECO, dass deutsche Internetprovider jeden Monat aufgrund von Gerichtsbeschlüssen Benutzerdaten zu 300.000 Internetverbindungen an Rechteinhaber rausrücken. Na, also von wegen rechtsfreier Raum und man bräuchte eine Vorratsdatenspeicherung, also zumindest nicht für die Content-Mafia. Ganz offensichtlich, weil sonst würden nicht 300.000 Datensätze jeden einzelnen Monat rausgelassen werden müssen. Teilte der Verband der deutschen Internetwirtschaft ECO mit, er sieht damit einen Beleg dafür, dass Internetpiraterie auch bekämpft werden kann, ohne in Grundrechte der Menschen einzugreifen. Sperrverfahren, die von der EU-Kommission geplant und in der vergangenen Woche beim EG8-Forum in Paris beworben sind, sind somit überflüssig, heißt es in der Eco-Meldung. Blablub. Also, 300.000 IP zu Personenzuordnungen lassen die jeden Monat raus. So, dann gibt's Lodroid. Ja, also, während Lotus sich ja erstmal nur mit iPhone-Entwicklern befasst hat, gab es dann am Samstag die Meldung, dass sie auch auf Androiden-Entwickler einschlagen. Und auch von denen Geld haben wollen, weil ganz offensichtlich gibt es im Androiden-System seit kurzem eine Möglichkeit, um innerhalb einer Anwendung irgendwelche Features verkaufen zu können. Also eben In-App-Payments. So, und nachdem Lotus der Meinung ist, ihr komisches Patent, ja, und dann macht man da irgendwas und irgendwas passiert, würde halt In-App-Payments abdecken, sind sie der Meinung, das gilt natürlich auch, wenn es irgendwie sowas Ähnliches im Androiden-Umfeld gibt und deswegen haben sie da dann auch wieder mit irgendwas um sich gewedelt. Briefe oder Gerichtsverfahren. Now it appears that Lotus is also going after Android developers for the same reason. We recently implemented in-app purchases for our Android application and several weeks later we received a letter from Lotus claiming that we infringed on their patents, one programmer said in a Google forum. It is unclear how many Android developers have been contacted and Google's Android team has yet to respond, but we hope the search giant backs its developers the same way that Apple did. Wobei auch da warten wir jetzt mal drauf, wie Apple denn auf die Gerichtsverfahren reagiert. Also, bei Android-Entwicklern macht Lotus genau das gleiche Spiel. Schickt erstmal einen freundlichen Brief. Ihr habt unser Patent verletzt, es liegt jetzt ganz blutend am Boden. Zahlt uns Geld. So, darauf kann man dann entweder reagieren, indem man dann Geld zahlt. Oder man kann darauf reagieren, indem man zurückschreibt, nö. Oder man kann gar nicht reagieren, was tendenziell eher immer die ganz schlechte Idee ist. Oder man geht einfach mal zum Anwalt und fragt den, was der denn empfiehlt. Dann gibt's Hackheat Martin. Bislang unbekannten Hackern soll es laut der Nachrichtenagentur Reuters gelungen sein, in das Netzwerk von Lockheed Martin sowie einigen anderen von US-Militär beauftragten Firmen einzubrechen. Ermöglicht haben dies angeblich die bei einem Hackerangriff im März erbeuteten Informationen über die Secure-ID-Produkte des Kryptospezialisten RSA. Klingt das oder klappe ich hier irgendwo? Bislang ist unklar, ob die Hacker an wertvolle Informationen gelangen konnten. Die Tatsache, dass in allen Netzwerken Unterlagen zu aktuell eingesetzten sowie in der Entwicklung befindlichen Waffensystemen gespeichert sind, lässt aber nichts Gutes erahnen. Weder das Militär noch RSA äußerten sich bislang zu den Vorfällen. Militärische Einrichtungen und deren Zulieferer galten bislang als bestens geschützt gegen Cyberangriffe. Aber auch deren Experten gestehen nun ein, dass es keinen hundertprozentigen Schutz gibt. Vor allem, weil, wenn stimmt, was mir dazu gehört gekommen ist, dass irgendwie zwar das US-Militär nach dem RSA-Einbruch mal großzügig ihre Sicherheitsinfrastruktur aktualisiert hat, aber bei Hackett Martin gerade nicht irgendwas geändert wurde, dann nun ja selber schuld, ne? Man hätte ja wenigstens irgendwie den Schlüsselalgorithmus wechseln können, ne? Weil also die RSA-Dinger, das sind halt so eine tragbaren Geräte, die zeitabhängig immer mal irgendwie eine neue Zufallszahlenfolge rauslassen. Und wenn man sich halt irgendwo am System anmelden will, dann gibt es einmal zentral irgendwie einen Server, der weiß, welche Zahl das Gerät da hat, beziehungsweise welche Zeit da rauskommen muss und kennt eben einen geheimen Schlüssel, den sonst nur das Gerät kennt und der auch nie irgendwo übertragen werden muss. Und die geheimen Schlüssel sind jetzt wohl abhandengekommen. Und wenn man den Algorithmus und den geheimen Schlüssel hat, dann kann man die Zahl rauskriegen, die da halt hinten runterfallen soll. Und tada, kann man sich anmelden. Und das ist ganz offensichtlich nicht gut. Ein recht effizienter Schutzmechanismus waren bislang die durch Secure-ID-Tokens alle 60 Sekunden neu erzeugten Einmalpasswörter. One-Time-Passwort, OTP. Beim Hackerangriff auf RSA sind aber vermutlich Nebenteilen des Source-Codes auch die sogenannten Seeds abhandengekommen. Das würde es Hackern ermöglichen, gültige OTPs für jedes System selbst zu erzeugen. Und dann einfach mal irgendwie neue Seeds rauslassen, ist ja echt Aufwand. Da muss man den Leuten ja neue Hardware in die Hand drücken, weil die Seeds dürfen ja nirgendwo langschleichen. Ist eine Meldung, die ich mir am Samstag reingepackt habe. Am Sonntag gab es mal wieder einen neuen LHC-Rekord. Da sind sie nämlich auf 1092 Bunches gegangen, was irgendwie die höchste Anzahl Bunches ist, die sie mit 108 Bunch-Trains hinkriegen. Die nächste Stufe ist dann noch ein Upgrade auf 144 Bunch-Trains, wo dann also 144 Protonenpakete mit einer Injektion in den LHC reingeschossen werden. Und davon dann genügend, dann kommen sie bei 1300 Quietschmichtot hinten wieder raus. Und Stable Beams haben sie dann Sonntagmittag gefahren und inzwischen sind sie so weit, dass sie mit einer 12 Stunden Stable Beams Periode so viele Daten fallen lassen, dass 2010 das Jahresgesamtvolumen zwar noch eine Kleinigkeit größer ist, nämlich 43 statt 30, aber sie mit einer 12 Stunden Stable Beams Periode durchaus locker flockig so Datenvolumen ganz dicht in die Nähe von 2010 Gesamtdatenvolumen kommen. Hui! Science! So, und nein, ich habe es nicht vergessen, aber die Space-Meldungen gibt's auch wieder. Mir ist halt nur nichts in die Finger gefallen bis Sonntag, worüber ich irgendwie berichten wollte. Ja, STS-134, Mission und Landung. Ging erstmal los, Freitag, letzter Shuttle-IWE, hatte ich ja letzte Woche schon, aber hey, ich kann es nochmal erwähnen. Es war der letzte geplante Außenbordeinsatz von Bord eines Shuttles, beziehungsweise von einer Shuttle-Crew überhaupt. Samstag war dann irgendwelche Umräumerei, Reparaturen innerhalb der ISS, bla Fasel, nichts, was irgendwie groß die Medien bewegt hätte. Am Sonntag haben sie dann nochmal umgeräumt und Hatch Closure, also die Türen zugemacht. Montag war dann Undocking angesagt, Flyaround und nochmal Approach für einen Orion-Test. Also Montag ist Endeavour von der ISS abgelegt, hat dann nochmal eine Runde um die Station gedreht, um ein paar hübsche Fotos zu machen. Ist dann nochmal wieder rangeflogen an die ISS. Das war für Storm. Irgendwie da so ein Experiment, wo die Navigationseinrichtungen, die mal irgendwann die Orion-Kapsel bekommen können soll, getestet werden sollten. Und dann sind sie aber richtig abgeflogen. Dienstag waren irgendwelche Landevorbereitungen, allerdings ohne eine Late Inspection, wie auch ohne OBSS. Das haben sie schließlich oben gelassen. Mittwoch war dann Landung bei der ersten Gelegenheit 8:34:35. Damit endet OV-105 mit 299 Tagen im Orbit. Tada und Schniff. Der jüngste Orbiter, 25 Missionen waren es, glaube ich. So, und genau, da habe ich mir nochmal rausgeschrieben, Endeavours OBSS, also Orbiter Boom Sensor System, heißt jetzt EIBA, Enhanced ISS Boom Assembly. Sie haben dem Ding irgendwie nochmal einen neuen Namen verpasst, weil OBSS kann man sie ja nun wirklich nicht mehr nennen. Auch wenn es irgendwie immer noch kein ganz falscher Name wäre. Aber ja, also das heißt jetzt Enhanced ISS Boom Assembly. Um sich vom OBSS darin zu unterscheiden, dass es irgendwie eine andere Grapple Fixture an einem Ende hat und dass man die Kameras am anderen Ende nicht mehr benutzen kann. Weil die halt schlicht und ergreifend keine Stromversorgung mehr haben. Beziehungsweise, selbst wenn man sie jetzt mit Strom versorgen würde, dann wären sie zwischendurch kalt genug gewesen, dass sie kaputt gegangen sein dürfen. Aber hey, Hilfe, hier ist sonnig. So, was es dann auch noch gab, in der Nacht zum Mittwoch ist zum voraussichtlich letzten Mal ein Shuttle zum Launchpad gefahren worden, nämlich Atlantis, in der Vorbereitung für die letzte Mission STS-135, bei der Raffaello das Multipurpose Logistics Module, das eine von den zwei, die noch unten sind, vollgeräumt wieder nach oben gefahren werden soll, geflogen werden soll und dann irgendwelchen Krams da ausliefern soll, was aber nur eine 4-Personen-Crew ist, weil 7-Personen-Crews haben wir schon länger nicht mehr, 6-Personen-Crew war jetzt STS-134 die letzte Mission und dann gibt es da so eine Minimalbesatzung, die haben also nicht mal genug Leute, um einen Außenbordeinsatz machen zu können, es sei denn, der ist irgendwie Notfall. Aber ja, also da ist jedenfalls in der Nacht zu Mittwoch ein Shuttle zum Launchpad gefahren und am Mittwoch ein Shuttle gelandet. So, das war also so quasi, während Atlantis noch auf dem Weg zum Launchpad war, ist Endeavour gelandet. One last time. So, dann gibt's Skypeware. Am Wochenende hat ein Partnerunternehmen von Skype die Auto-Update-Funktion der VoIP-Software genutzt, um ein Programm auf dem System zu installieren und das auch gegen den ausdrücklichen Willen des Anwenders. Der Anbieter EasyBeats hat nämlich irgendwelche Online-Spiele-Kacke verteilt. Die Installation konnte man zwar irgendwie abbrechen, aber installiert wurde das Ding dann trotzdem und es macht irgendwie überhaupt gar nichts Sinnvolles. Und ist aber ein Versühen. Huch. Na, also da konnte man dann unter Videos plötzlich irgendwie noch ein zusätzliches Programm an der Backe kleben haben, was via Skype dahin gekommen ist. Dabei gehört Skype noch gar nicht Microsoft. Dann am Dienstag habe ich es mir mal aufgeschrieben, Linux, der Kernel kriegt eine neue Versionsnummer, nämlich 3.0.0 RC1. Da hat nämlich Linus Torvalds, den Kernel mal eben offiziell auf die Version 3.0 angehoben, nachdem der vorher 7 Jahre lang als 2.6. irgendwas unterwegs war. Das war zwischendurch wohl mal irgendwie Überlegung, naja, man könnte es entweder 2.8 nennen oder wir nennen es halt 3.0. So, jetzt nennt das 3.0 und dann mal gucken, wie es dann weitergeht. So, ohne Schatten ist es echt empfindlich warm. So, dann gibt's You Cyber War, habe ich bei Fefe geklaut. Hirnriss des Tages. Pentagon will Hackerangriffe als Kriegsgrund einstufen. Na super, weil das ja im Internet so einfach ist, den Angreifer zu identifizieren. Da müssen sie dann ja Spezialexperten befragt haben, die sie gänzlich unbelastet von Sachkenntnis oder gesunden Menschenverstand beraten haben. Oder natürlich andersherum. Sie haben keine Lust mehr, Menschenrechte oder das ist ein übler Diktator als Vorwand einsetzen zu müssen, weil sie dann immer so peinliche Retourkutschen wie, na, wie ist das mit Bradley Manning und, na, wer hat denn den Diktator da installiert, aushalten müssen? Da denke ich nicht, dass mit Cyberangriffen das deutlich anders wird. Habe ich mir an die Sache reingeklebt. Dann gibt es einen Gmail-Hack. Chinesische Hacker haben angeblich, piep, piep, 11 Uhr, die persönlichen E-Mail-Accounts von Hunderten von Top-Politikern, Militärs und Journalisten aus den USA aufgemacht. Chinesischer Hacker ist inzwischen sowas wie Al-Qaida oder IBM. Noch nie ist jemand gefeuert worden, weil er IBM kaufte. Und es wird auch keiner gefeuert, dessen System von chinesischen Hackern aufgemacht wurde. Das ist echt nur noch lächerlich, findet Fefe. Sein erster Gedanke war natürlich an die neue Kriegsdoktrin bei Hackerangriffen. Was jetzt? Bombardieren sie jetzt China? Nicht? Ach was. Der zweite Gedanke war, boah, so blöde können die doch nicht wirklich sein, ihre Mail bei Google liegen zu haben. Hallo, Militärs, Politiker? Vielleicht am Ende noch mit Geheimpapieren in der Inbox? Verzialpalmier. Aber hey, wie schon Einstein sagte, zwei Dinge sind unendlich. Das Universum und die Dummheit der Menschen. Und beim Universum war er sich noch nicht sicher. Jo. So, dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke, ich habe es letzte Woche angedroht, neuer Countdown. Gut, es ist kein richtiger Countdown, weil der spannende Teil, der ist gar nicht so weit weg. Aber ja, gibt es eine Sängerin Farron Sand mit einem Album It's Alright, wo ich den Titel Pre-Dawn mit 6 Minuten 27 hin nominiert habe. Ja, ja, ich weiß, dass das Album im Zweifelsfall genau Falcom unterwegs ist. Aber wie soll ich denn einen Pre-Titel als letztes hinpacken? Pre gehört nach vorne. Also Pre-Dawn, 6 Minuten 27 lang. Gefunden im Potsdam Music Network, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann gefolgt von dem, was ich eigentlich immer mache, wenn ein Shuttle landet. Ich schnappe mir das Landing-Video und das Entry-Flight-Video. Hol mir aus dem Landing-Video die Handvoll spannenden Stücke, was hier zwei sind, und nehme das Entry-Flight-Video und schneide nur das weg, was Schweigen ist, klebe das Ganze dann wieder sauber zusammen und dann gibt es in 10 Minuten und 4 Sekunden hier was auf die Ohren, was ich nicht liefern kann, weil es in keiner der beiden Aufnahmen enthalten war, die Dual Sonic Booms, die ein Shuttle beim Wiedereintritt erzeugt. So, Next Button ist disabled. Ich sag dann mal, danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier in die Gehörgänge zu bekommen. Tut das nicht weh? Für den Fall, dass sich irgendjemand von euch bemüßigt fühlen sollte, mich noch mit einer Form von Reaktion auf das hier zu bewerfen, fühlt euch auch dazu eingeladen. Ich gehe allerdings nicht davon aus, dass sich irgendjemand bemüßigt fühlen dürfte. So aus reiner purer Erfahrung der vergangenen Monate. So. Aber für den Fall, dass sich irgendjemand bemüßigt fühlen sollte, mich per E-Mail zu kontaktieren, compiblog@googlemail.com oder bei Twitter @comport anzuquatschen, dürft ihr euch dann schon mal vorläufig, und ich betone vorläufig, bedankt fühlen. So, und dann sage ich viel Spaß mit Ferencent, Pre-Dawn und der STS-134-Landung und bis zum nächsten Mal, was jetzt nicht ganz so lange hin sein muss, wenn nichts dazwischen kommt.
Nothing is okay right now. Red dust and an ounce of pain upon the windowsill. Whose fight is worth what? Struggle and the questioning of love. Side we're bound. My father's flesh is back in the earth somehow. That happened. Nothing fits but the skin of a ghost. And all these barricades, nothing's coming close to me. All the we've been fearing. most human. But somebody please take me home and give me perspective and place a glass of water in my hands and ask me if I am okay in the pre-dawn and give me the breath I need to go on that and on.
Guidance, we're going to look at updating the state vector when we get into the entry checklist. Are we happy with what we got?
No, we will uplink a state vector.
Okay. Seeing GNC, I'm sure you told Richard this already, but no deltas to 22.
That's correct, flight. No deltas, and we'll take it all on time.
Copy. Weather flight on the flight loop.
Flight weather.
All right, Tim, looking for a current observation, any forecast updates, and then we'll talk a little bit about the anvil in the clouds.
Okay, flight. We are observed go. I have a slight update to the forecast, but we remain forecast go.
Okay.
And we'll start with the observation.
Very good.
Winds are 090, 3 peak to 4. Crosswind of 3 peaking to 4. Headwind of 1 peak to 1. 10 miles visibility. Just a few clouds at 2,800. Nothing on the radar within 30 nautical miles. And nothing on the satellite that would give us any concern within 30 nautical miles, and good reports from the STA. So we are observed go.
Okay.
Forecast go. We're going to bring the winds down slightly to 080 at 3 peak to 5. That's a crosswind of 3 peak to 5. Headwind 1 peak 1. 7 miles visibility. And we're going to amend the clouds to just few at 2,500.
Few at 2,500. So we got a current ops go and a forecast go. Very good. Thanks, Tim, for your hard work. Let's see, Weather Capcom flight. Terry, can you give us a quick summary of the dives CJ went through?
Sure, flight. Both dives were very similar. In fact, he reported that either end of the runway would be great. The winds were light. He said anybody would be happy with both ends. So there were no issues on either one of the dives. And like Weather was saying, the clouds, whatever few clouds there were before, have really thinned out. And he hasn't mentioned the being able to see the storm off to the northeast, so I'm not sure if there's even any lightning that you could even see if it was there.
All right. Thank you, sir. All right, folks. Looks like it's a good morning, Atlantic KSC. Let me go around the room here, get a go-no-go for the deorbit burn. See, Fido?
Go.
Guidance?
Go.
GC?
Go.
Prop?
Go.
GNC?
Go.
Max?
Go.
Eagle?
Go.
ECOM?
Go.
FAO?
Go.
ACO?
Go.
DPS?
Go.
ENCO?
Go.
How about Booster?
Go.
And let's see, Capcom's go? All right. So Capcom, what we can do for the crew is tell them that the weather is looking good for today, and we can give them an early go for the deorbit burn.
Endeavour Houston, a quick update to the weather at your proposed landing time. The winds are actually forecast to be a little bit lighter, 3 peak 5 from 080, so that's a crosswind of 3 peak 5 and a headwind of 1 peak 1. And the clouds also are thinning out from scattered at 25 to few at 25. CJ reports a slightly noticeable crosswind from the left for our dive into 1-5, and that either runway would be acceptable and preferred. So we're going to go ahead and stick with 1-5, and since the weather's shaping up nicely, we'll go ahead now and give you a go for the deorbit burn.
Copy. Go for the deorbit burn, and copy all the weather. Thanks.
Hi, Fido.
Go ahead, Fido.
We have a good filter on energy on ground track.
Nav is go. Take GPS.
Okay.
Endeavor, you can take GPS. We show you touching down 2,700 feet at 195 knots.
It's out of the way early, approaching the hex. Fido, any updates to Wind's weather? I'll try it again.
Okay. The surface wind is now 300 to peak 3. That's all on the tail, on energy as we approach.
Okay. GNC and advisories?
Got a good repo, sir. No advisories.
And max?
Nominal shoot. Tops 305.
Copy, 305.
Endeavor, we show you on energy approaching the hack. Your winds are now a slight tailwind, about 3 knots. Nominal shoot. Yeah, there's no crosswind at this time. It's all tail.
Copy.
Processing MLS.
Copy MLS.
Houston Endeavor, runway's in sight.
Copy Endeavor, runway in sight.
And there's a referred camera view of the Space Shuttle Endeavor as it's coming in for a landing. Gear down and locked. Main gear touchdown. Drag chute deployed by Greg Johnson. Forward gear touchdown. And so after a journey of 6.5 million miles, Endeavor landing in darkness, but illuminated by the ingenuity, dedication of every astronaut, scientist, engineer, flight controller, mechanic, and dreamer that helped it fly. The fleet's youngest ship completing its 122 millionth mile after its crew delivered an instrument to the International Space Station. It'll sift through the cosmic darkness for years to come.
Houston Endeavor, we'll stop.
122 million miles flown during 25 challenging space flights. Your landing ends a vibrant legacy for this amazing vehicle that will long be remembered. Welcome home, Endeavor.
Yeah, thank you, Houston. You know, the space shuttle is an amazing vehicle to fly through the atmosphere, hit it at Mach 25, steer through the atmosphere like an airplane, land on a runway. It is really, really an incredible ship. On behalf of my entire crew, I want to thank every person that's worked to get this mission going and every person that's worked on Endeavor. It's sad to see her land for the last time, but she really has a great legacy.
Great words. Thank you, Mark, and we will meet you and your crew on 5-3.
5-3.
And so the Space Shuttle Endeavor touching down at Kennedy Space Center on time at 1:35 a.m. Central Time, 2:35 a.m. Eastern. Commander Mark Kelly guiding it to a very gentle touchdown on runway 1-5 at Kennedy Space Center Shuttle Landing Facility.
Guess the gear's down and locked.
Gear down and locked.
Finger touchdown.
Dozger touchdown.
Ground speed enabled.
All right, folks, media post-landing deltas, max?
None.
Eagle?
None.
Ecom?
None.
GNC?
None.
Prop?
None.
ACO, you have any?
None.
DPS?
None.
Inco?
None.
And booster?
None.
All right, we have on 5-3, let's get wheel stuck. See an ankle flight. Give me a heads up when you get S-band on upper antenna and pointing inhibited, and ECOM will use 60 minutes for ammonia to start with.
Houston, Endeavor, we'll stop.
122 million miles flown during 25 challenging space flights. Your landing ends a vibrant legacy for this amazing vehicle that will long be remembered. Welcome home, Endeavor.
Yeah, thank you, Houston. You know, the space shuttle is an amazing vehicle to fly through the atmosphere, hit it at Mach 25, steer through the atmosphere like an airplane, land on a runway. It is really, really an incredible ship. On behalf of my entire crew, I want to thank every person that's worked for to get this mission going and every person that's worked on Endeavor. It's sad to see her land for the last time, but she really has a great legacy.
Great words. Thank you, Mark. And we will meet you and your crew on 5-3. All right.
5-3.
Okay, ECOM, 60 minutes. Initial
half light.
Okay. Inco, how are you coming along?
Flight Inco, we are inhibited on uppers.
All right.
Here's a look down the runway that Endeavor just completed a landing at, coming in from the north on runway 15, completing touchdown at 1:35 a.m. Central Time. Completing a total of 6,510,221 miles over 248 orbits. Completing the 25th mission for Endeavor. It has a total of 299 days in space now, completing 4,671 orbits and a total of 122,853,151 miles in its career.